Aktion Grenze.
Spurensuche und digitales Gedenken. 70 Jahre nach der Grenzabriegelung von 1952.
Ein länderübergreifendes Schülerprojekt des Grenzlandmuseums Eichsfeld, gefördert mit Mitteln des Bundesprogramms Jugend erinnert. In Kooperation mit dem Stadtradio Göttingen, der Thüringer Landesmedienanstalt und dem Illustrator Jeff Hemmer.
Teil 1: Die Errichtung des Sperrgebietes und das Leben der dortigen Einwohner.
Digga, hast du die Sozi-Hausaufgabe schon gemacht?
Nee, was sollen wir da machen?
Ja, das mit der Grenze zwischen zwei Ländern. Zwischen Nord- und Südkorea die Grenze schien mir sympathisch. Die hab ich genommen.
Oh Junge, warum so weit? Bleib doch in deinem eigenen Land. Wir hatten auch in Deutschland mal eine Grenze.
Aber die war doch nicht zwischen zwei Ländern, du Kunde.
Doch, die BRD und die DDR waren zwei Länder.
Wirklich? Weiß ich ja jetzt nicht.
Hey, safe, die hatten eine Grenzsoldaten und einen Schießbefehl und so weiter. Zudem gab es auch eine Polizeiverordnung. Voll krass, oder?
Ja gut, okay, aber was ist denn eigentlich so eine Polizeiverordnung?
Junge, hast du im Unterricht so viel Stumblegeist gezockt oder was? Wir haben doch ein ganzes Arbeitsblatt nur mit den Verordnungen bekommen.
Schick mal rüber, das Ding.
Polizeiverordnung über die Einführung einer besonderen Ordnung an der Demarkationslinie. Das Fehlen eines entsprechenden Schutzes der Demarkationslinie seitens der Deutschen Demokratischen Republik wird von den Westmächten dazu ausgenutzt, um in immer größeren Umfange Spione, Diversanten, Terroristen und Schmuggler über die Demarkationslinie in das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik zu schleusen. Diese haben bislang nach Ausführung ihrer verbrecherischen Aufgaben leicht die Möglichkeit gehabt, ungehindert über die Demarkationslinie nach Westdeutschland zurückzukehren. Paragraph 1. Die entlang der Demarkationslinie zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und Westdeutschland festgelegte Sperrzone umfasst einen 10 Meter breiten Kontrollstreifen, unmittelbar an der Demarkationslinie. Anschließend einen etwa 500 Meter breiten Schutzstreifen unmittelbar an der Demarkationslinie und dann eine etwa 5 Kilometer breite Sperrzone. Paragraph 4. Das Überschreiten des 10 Meter Kontrollstreifens ist für alle Personen verboten. Personen, die versuchen, den Kontrollstreifen in Richtung der Deutschen Demokratischen Republik oder Westdeutschland zu überschreiten, werden von den Kontrollstreifen festgenommen. Bei Nichtbefolgung der Anordnung der Grenzstreifen wird von der Waffe Gebrauch gemacht. Diese Verordnung tritt am 27. Mai 1952, 0:01 Uhr in Kraft.
Gedanken eines Grenzsoldaten. Deutschland. Ein Wort bestehend aus zwei Silben. Deutschland. Ein Land getrennt durch einen Strich. Durch einen Strich so stark wie eine Mauer. Und hier und drüben liegt man auf der Lauer. Du schaust nach drüben, drüben der auf dich. Du denkst, der sieht doch fast aus wie dein Bruder und möchtest gern ein Wort mit dem da drüben tauschen. Doch weil dein Auftrag lautet, schütz die Grenze, bleibt dir nur übrig, seine Schritte nachzulauschen. Ach, wenn doch alle Deutschen dächten wie du selbst, dann könnten wir die Mauer niederreißen und in dem heißen Flammenmeer der Friedensliebe ein ganzes, festgeeignetes Deutschland schweißen. Ein Deutschland, das für immer ein Land bliebe. Hartmut Frank. Dieses Gedicht entstand 1963 für einen Lyrikwettbewerb in Görlitz, DDR. Es wurde abgelehnt.
Und was soll ich jetzt mit dieser Information?
Checkst du es nicht? Hast du denn überhaupt nicht zugehört?
Durchaus habe ich nicht zugehört.
Das war damals wie im Knast, die Leute wurden einfach eingesperrt.
Das ist aber ziemlich schade für die Leute, die eingesperrt wurden.
Natürlich ist es schade, die Grenzverordnung wurde auch noch von Grenzpolizisten durchgesetzt.
Und wer waren die jetzt schon wieder?
Was weißt du über Grenzpolizisten?
Ja, mein Opa wurde in den 60er Jahren, glaube ich, als Grenzpolizist nach seiner Ausbildung in Berlin eingesetzt. Er hat sozusagen ja, in Berlin, an der Berliner Mauer, die Leute überwacht, die flüchten wollten oder halt generell einfach an der Mauer. Und ja, er hat mir gestern erzählt, dass es einen Fluchtversuch in seiner Amtszeit gab von 3 Jahren. Und er selber hat immer von sich gesagt, dass er keine Menschen erschießen wollte. Was bedeutet, dass er mit Absicht dann, also es kam dann wirklich auch zum Schusswechsel. Und er hat mit Absicht daneben geschossen. Und er hat dann erzählt, dass ein anderer ihn angeschossen hätte, also den Flüchtigen. Und ja, dass dann halt sie den dann verarztet haben und dann weiß er nicht weiter, was mit dem passiert ist. Ja, und was ich noch erzählen kann, dass er immer von der Mauer aus gucken konnte in den Westen rein. Hat er immer gesehen, wie Leute auf ihrem Balkon saßen und sich immer so gesonnt haben. Und er hat erzählt, dass es für ihn wie Tag und Nacht waren, der Unterschied zwischen Ost und West, und dass das für ihn unvorstellbar war. Ja.
Zwar durften die Grenzpolizisten auf Menschen, welche versuchten, die Grenze unerlaubt zu passieren, schießen. Allerdings gab es Ausnahmen. So durften nicht auf Kinder oder bei schlechter Sicht geschossen werden. Die Aufgabe der Grenze war offiziell, die DDR vor dem Westen zu schützen. Inoffiziell wurde sie jedoch vor allem zu dem Zweck errichtet, um das Auswandern der Bevölkerung zu stoppen. Zu den Aufgaben der Grenzpolizisten zählte unter anderem täglich 1400 Kilometer an der Grenze zu patrouillieren und Spuren einer Flucht statistisch zu erfassen und zu melden. Der Grenzstreifen wurde im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut. 1957 waren zum Beispiel 450 Kilometer von 1400 Kilometern der Grenze mit Stacheldraht ausgerüstet. 1959 waren es schon mehr als 1000 Kilometer. Außerdem wurden Holzpfähle durch Betonpfeiler ersetzt. Eine zweite Reihe Stacheldraht, Beobachtungstürme, Signalzäune, Alarmanlagen und Beobachtungsbunker wurden errichtet. Außerdem wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt. Gerhard Selter, ein deutscher Historiker, schrieb in seinem Buch Grenzpolizisten:
Auf dem bloßen Verdacht hin, dass Bewohner des Sperrgebietes Grenzgänger oder Flüchtlinge beherbergten oder Schmuggelware versteckten, konnten zusammen mit der Volkspolizei Hausdurchsuchungen vorgenommen werden.
Die Volkspolizei kontrollierte den Verkehr ins Sperrgebiet und die Bevölkerung.
Die im Schutzstreifen ansässigen oder arbeiteten Personen mussten sich bei der Grenzpolizei registrieren lassen und wurden in alphabetischen Listen erfasst. Wohnrecht sollte nur ansässige und überprüfte Personen erhalten.
Aber was dachten die Menschen über die Arbeit der Grenzsoldaten? Dazu haben wir verschiedene Zeitzeugen nach ihrer Meinung zu Grenzsoldaten im Grenzlandmuseum Eichsfeld befragt.
Die Arbeit der Grenzpolizisten, die hier mal tätig waren, ja, die sind verpflichtet worden. Die haben das mit mehr oder weniger großer Begeisterung gemacht. Aber gutheißen kann ich diese Arbeit nicht.
Die wurden, denke ich mal, dazu gezwungen, das zu machen. Ich glaube nicht, dass das viele freiwillig gemacht haben, sondern dass der Staat ihnen keine andere Möglichkeit gelassen hat.
Meines Wissens nach waren das auserlesene, auserwählte Leute, wo also dann auch wenig Gefahr bestand, dass sie selber abbauen. Ja, und die dann auch ihren Dienst gewissenhaft machten. Ja, und das hat sich auch keiner getraut, da irgendwie zu nicht gewissenhaft zu arbeiten, weil ja das teilweise bis zum Tode dann das Todesurteil gewesen wäre, wenn dann die Kollegen Gebrauch von der Schusswaffe gemacht hätten.
Mehr oder weniger waren das zwischen von der Partei überzeugt. Die anderen haben das sowieso zum größten Teil nicht gemacht, sagen wir mal so wie ich gehört habe.
Okay, das ist doch ganz schön heftig.
Ja, das war schon echt heftig, aber weißt du, was ich mich frage? Wie hätten wir eigentlich reagiert, wenn wir in dieser Situation gewesen wären? Mit einer Grenze, die uns von einem Teil unserer Familie trennt. Wären wir geblieben oder wären wir geflüchtet?
Ich glaube, ich wäre einfach weggelaufen.
Und wie hättest du das bitte angestellt?
Ja, mit den Füßen.
Wenn es so einfach gewesen wäre, wären doch viel mehr Leute geflohen.
Ja, wie viele sind denn geflohen und wie haben die das dann bitte angestellt, wenn sie nicht gelaufen sind?
Bei den Ausbauarbeiten der Demarkationslinie wurden 500 Beobachtungstürme aufgebaut. Hinzu kamen Alarmanlagen und Betonbunker mit Schießscharten nach drei Seiten. 80 cm Sperrgräben sollten eine Flucht mit Traktoren und Kraftfahrzeugen verhindern. Trotz dieser massiven Grenzsicherung stieg der Flüchtlingsstrom 1960 wieder an. So lag die Zahl der Übersiedler 1957 bei 288.420 Menschen und 1960 bei 835.617 Menschen. Die Gesamtanzahl der übersiedelten Personen zwischen 1957 und 1960 lassen sich einmal in den Ort der Übersiedlung unterscheiden, wobei feststellbar ist, dass in diesen Jahren 200.000 Menschen mehr über die offene Grenze in Berlin als über die grüne Grenze geflohen sind. Durch die Abriegelung der Grenze kam es zu vielen Fluchtversuchen, wovon auch einige glückten. Ein Beispiel für eine erfolgreiche Flucht sind die drei Bauernfamilien aus Immingerode, denen es nicht nur gelungen ist, ihre Familien sowie einen Teil ihres Hab und Guts über die Grenze zu bringen, sondern auch 42 Rinder und 12 Pferde mitzunehmen, wodurch sie nicht ganz mittellos dastanden.
Hä, wo kommt denn jetzt die Kuh her?
Na, die geflüchteten Bauernfamilien haben doch ihr Vieh mitgenommen und darunter waren halt Kühe.
Warum nehmen die denn ihre Tiere mit? Das macht das Ganze doch noch viel gefährlicher.
Sie haben die Rinder und Pferde mitgenommen, damit sie nicht komplett ohne ihre Existenz dastehen. Sie haben zwar Hilfe von ihrer Familie und ihren Freunden im Westen bekommen, doch mussten sie auch ihr eigenes Geld verdienen.
Ich wäre anders geflohen.
Und wie wärst du bitte geflohen?
Vielleicht über die Grenze geflogen?
Das hat doch schon mal jemand mit einem Heißluftballon gemacht. Es wäre ja langweilig, wenn du dasselbe noch einmal machst.
Eine spektakuläre Flucht gelang 1979 den Ehepaaren Wetzel und Strelzig mit ihren Kindern. Für ihre Flucht bauten sie sich ihren eigenen Heißluftballon, mit dem sie am 16. September über die Grenze flogen und nach einer 18 Kilometer langen Flugstrecke in einem Waldstück bei Naila im bayerischen Landkreis Hof landeten. Wir haben unsere Mitschüler dazu befragt, wie sie selbst reagieren würden, wenn ihre Eltern fliehen würden.
Ich würde erstmal mit meinen Eltern drüber sprechen, ob es denn wirklich notwendig ist. Und ich glaube wirklich, ich würde nicht mitkommen, weil meine ganzen Freunde sind hier und ich habe eigentlich keine Lust auf ein neues Zuhause. Und ich denke, ich würde hierbleiben mit meinen Oma und Opa.
Ich würde das von meinem Alter abhängig machen und auch von meiner Lebenssituation. Wenn ich jetzt minderjährig bin, dann würde ich mitkommen. Aber wenn ich mir jetzt schon ein Leben aufgebaut hätte, vielleicht auch irgendwie einen Beruf hätte oder eine eigene Familie, dann würde ich einfach bleiben und nicht mit ihnen fliehen.
Ja, ich wäre natürlich mit der Situation erstmal komplett überfordert gewesen, aber hätte wahrscheinlich erstmal Rücksprache mit meinen Freunden gehalten, was bei denen so zu Hause abgeht und wie die sich entscheiden. Aber wenn dann letztendlich meine Familie geflüchtet wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich dazu entscheiden, auch mitzugehen.
Naja, es kommt drauf an. Wenn das Gebiet, in dem ich lebe, einen bereits deutlich schlechteren Lebensstandard hat, als in das ich flüchten werde, dann würde ich auf jeden Fall mit meinen Eltern kommen. Es wäre zwar schade um all die Freundschaften, die ich geschlossen habe, aber das hört sich jetzt zwar hart an, aber ich glaube, dass mir dann einfach meine Chancen im Leben wichtiger sind. Wenn ich in einem Gebiet lebe, das bereits einen besseren Lebensstandard hat, würde ich dort bleiben. Man könnte also auch sagen, bei mir kommt es darauf an, in welchem Land ich bessere Chancen habe, wie man allgemein dort lebt und was so die allgemeine politische Orientierung ist.
Ich würde erstmal versuchen, mit meinen Eltern darüber zu reden, wie jetzt die Situation ist und ob das wirklich notwendig wäre, aber letztendlich würde ich dann natürlich meine Eltern dabei auch begleiten und dann halt mit ihnen versuchen zu fliehen.
Hallo, zunächst einmal, wer sind Sie? Also stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ich bin Margret Zimmermann und wohne in Kleinlenken bei Göttingen. Das ist 3 Kilometer von Göttingen entfernt.
Sie sind 1952 im Alter von 6 Jahren aus der DDR geflohen. Können Sie sich an die Flucht in den Westen erinnern?
Ja, ich kann mich gut erinnern, obwohl ich ja erst 6 Jahre alt war. Ich muss gespürt haben, dass etwas Besonderes passiert.
Wie ist die Flucht abgelaufen? Also auf welchen Widerstand sind Sie gestoßen?
Das weiß ich nicht. Also ich war ja, wie gesagt, 6 Jahre alt und das wurde das Gerücht verbreitet, dass Familien, deren Ernährer im Westen arbeiten, zwangsevakuiert werden im Osten der DDR. Und ja, ich bin dann im Juni, in einem Sonntag im Juni, bin ich dann mit meinem Bruder geflüchtet.
Wie ist das abgelaufen, die Flucht?
Mir hat man ein Netz mit Bällen umgehängt und das Haus, wo wir wohnten in Ahrenshausen, war am Rande des Dorfes. Und dann sind wir über eine Wiese nach Hohengandern gegangen. Dort stand eine Freundin meiner Mutter mit ihren 2 älteren Töchtern, die älter waren als wir. Und dann trafen wir dort auf Russen, die uns fragten, was wir machen würden. Und da sagte die Freundin meiner Mutter, wir wollen spazieren gehen. Und da sagte ein Russe, zurücke, zurücke. Ich kann mich noch genau an diese Worte erinnern. Und der andere sagte aber, weiter spazieren gehen. Und dann sind wir, das heißt die Töchter der Freundin meiner Mutter und mein Bruder, wir sind dann Richtung Grenze gegangen und mir wurde ein Ball aus meinem Netz, das mir umgehängt worden ist, herausgenommen. Und dann sind wir durch ein Getreidefeld, die haben immer den Ball geworfen, die beiden Mädchen, und dann habe ich sie gesucht und dann sind wir über die Grenze. Und auf der Eisenbahnbrücke bei Eichenberg stand mein Vater und hat uns in Empfang genommen.
Was geschah dann, als Sie die BRD erreichten, also als Ihr Vater Sie in Empfang genommen hat?
Mit uns zu einem Kollegen nach Göttingen gefahren, in die Leinestraße, und dort haben wir dann auch eine Nacht, ich weiß es nicht mehr genau, verbracht. Und am nächsten Tag ist ja meine Mutter geflüchtet, die wurde aber bemerkt, und dann durfte sie Gott sei Dank wieder nach Hause und ist am nächsten Tag nochmal Richtung Grenze mit, hat einen Kittel an, ein Kopftuch auf und eine Hacke in der Hand. Und ist dann mit einer Mettwurst, die hat sie sich eingepackt, weil sie Angst hatte, wenn sie doch ins Gefängnis muss, dass sie dann was zu essen hat. Das waren damals ihre Vorstellungen. Und dann war sie auf einem Feld Richtung oder an der Grenze und dann fragte eine Frau, ob sie über die Grenze wolle. Ja, das bejahte meine Mutter. Und dann haben sie geguckt, es ist niemand da, und dann wurde sie auch von meinem Vater in Eichenberg in Empfang genommen.
Hatten Sie noch Verwandte in der DDR?
Ja, ich habe noch Verwandte in Gabershausen. In Ahrenshausen wohnt noch jetzt noch eine Cousine von mir und auch in Birkenfelde. Aber das sind dann schon die Kinder meiner Cousine, die dort wohnen.
Und wie haben Sie den Kontakt zu den Menschen gehalten, also sie besucht?
Ja, die Tanten, also es wohnten, eine Tante wohnte ja in Ahrenshausen, die andere Tante wohnte in Birkenfelde, und die haben meine Eltern in Göttingen besucht, und auch eine Tante und ein Onkel aus Gerbershausen haben uns auch besucht, und ich war damals schon verheiratet, hatte auch schon ein Haus in Kleinlenken, und ich habe die dann immer hier nach Duderstadt gebracht, da fuhr da ein Bus, ich weiß nicht genau, nach Eilingsstadt oder ich weiß nicht, wo der hinfuhr. Auf jeden Fall sind die dann mit dem Bus über die Grenze gebracht worden.
Wie empfanden Sie die Grenzsoldaten oder deren Arbeit? Hatten Sie Verständnis oder Abneigung?
Also ich fand das furchtbar. Wenn wir, mein Mann, die Eltern meines Mannes kommen aus Stendal und wir haben auch die Verwandten bei Stendal besucht und wir mussten dann über Marienborn fahren. Und das war ganz schrecklich, weil die waren, gerade die Frauen waren damals aggressiver als die Männer. Die haben ja mit Spiegeln unter die Autos geguckt, um zu sehen, ob da nicht jemand drunter liegt oder wie auch immer. Also die waren schon sehr aggressiv, die Frauen vor allen Dingen. Und dann wurden die Autos immer kontrolliert und dann durften wir weiterfahren auf der Hinfahrt zu den Verwandten und auch auf der Rückfahrt.
Haben Sie Dinge aus der DDR vermisst?
Nein, ich bekam mal zu Weihnachten eine so große Puppe geschenkt, weil mein Vater arbeitete ja im Westen und der hat die irgendwie mitbringen können. Und ich kann mich noch erinnern, die war so groß, dass ich damit nicht spielen konnte. Die stand dann immer auf dem Sofa im Wohnzimmer. Und als wir dann nach Göttingen gezogen sind, bekam ich zu Weihnachten wieder diese Puppe. Und meine Mutter hatte Kleider, wunderschöne neue Kleider genäht. Also die habe ich vermisst, aber wie gesagt, ich hatte sie dann doch wieder bekommen.
Welche Vorstellungen hatten Sie, als Sie noch in der DDR waren, von der BRD und wurden diese erfüllt?
Ich hatte keine Ahnung. Ich war ja jünger als 6 Jahre alt. Ich wusste nur, dass mein Vater in Göttingen arbeitete und er dann nur noch bis Eichenberg fahren konnte. Und dann ist er immer mit dem Fahrrad von Eichenberg nach Ahrenshausen gefahren. Ich kann mich auch erinnern, dass wir dann bei Dunkelheit ihm entgegengegangen sind.
Das war ja anscheinend wirklich schwer zu fliehen und trotzdem ist es einigen gelungen.
Ja, das war tatsächlich ziemlich schwer. Reichen denn nun diese Informationen für die Sozi-Hausaufgabe?
Für die Sozi-Hausaufgabe ja, aber trotzdem habe ich noch kein Bild von der Grenze im Kopf.
Wir können uns noch einmal einen Teil der Grenze anschauen. Dieser steht im Wald beim Grenzlandmuseum Eichsfeld.
Das können wir machen. Jetzt habe ich zwar ein Bild im Kopf, was die Grenze angeht, aber trotzdem kann ich nicht sagen, wie ich reagieren würde, wenn meine Eltern bleiben oder fliehen würden.
Was hättet ihr getan?
Das war Aktion Grenze, der erste Teil. Die Abriegelung der innerdeutschen Grenze und ihre Folgen in Ost und West. Ein Projekt in Kooperation mit dem Stadtradio Göttingen, dem freiberuflichen Illustrator Jeff Hemmer und dem Thüringer Medienbildungszentrum. Präsentiert von Clemens, Cedric, Melanie, Paulina und Jan.